Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du ein lebendiger und wunderbarer Gott bist. Wir wollen dir danken für all dein Tun, für das, was wir hören konnten. Und wir möchten dir danken, dass du hier unter uns bist und dass du die Gelegenheit nutzen möchtest und selber durch dein Wort und durch deinen Geist zu uns reden möchtest. Möchte ich um deine Gnade bitten, dass ich dir nicht im Wege stehe, sondern dass du selber ja, zu uns reden kannst. Amen. Komm und sieh. Ich möchte einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 42. Am folgenden Tage stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und er spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt. Und blieben jenen Tag bei ihm, es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und er sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Ja, in unserem Text beruft Jesus seine ersten Jünger, so wie er auch uns allesamt einst als Jünger berufen hat. Jünger, das bedeutet so viel wie Schüler. Und es bedeutet oder steht in erster Linie für Menschenfischer. Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was für eine Herausforderung. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Aber wie groß ist diese Herausforderung tatsächlich? Jesus sagt in Matthäus 11, in den Versen 28 und weitere: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier geht es nicht nur um Trost für Leidende. Hier geht es auch tatsächlich um die Nachfolge, um die Jüngerschaft Jesu. Nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch ist ein Arbeitsgerät, wenn auch nicht für Menschen, sondern mehr für Tiere. Nehmt auf euch mein Joch. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lernet von mir, sagt der Herr. Und lernet von mir, Jünger bedeutet Schüler. Also hier geht es tatsächlich auch um Nachfolge. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, wie Jünger lernen, wie Schüler eben lernen. Aber wie kann dieses Joch leicht sein? Ich kenne aus eigener Erfahrung, und ich weiß es von vielen Kollegen, die Mühe, Menschen für Christus zu gewinnen, erscheint uns nicht immer so leicht. Wie ist das zu verstehen? Zunächst einmal, wir müssen und wir können keine Christen machen. Und das finde ich schon mal sehr beruhigend, auch wenn ich mir das immer wieder klar machen muss. Nein, Menschen müssen Christus selbst erleben. Wir sind manchmal erzürnt über den Unglauben unserer Mitmenschen. Wir können uns erregen. Aber eigentlich ist es doch so, dass wenn ich Christus nicht erlebt hätte, ich unmöglich an ihn glauben würde. Denn, dass jemand vor 2000 Jahren für meine Schuld gestorben ist, ja und dann auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, das kann doch rational, also ihr Lieben, das kann ja keiner glauben. Hätte ich Christus nicht erlebt, also ich kann jeden nicht christlichen Menschen gut verstehen. Und das sage ich den Leuten auch. Sag, weißt du, wenn ich Christus nicht erlebt hätte, dann wäre ich verrückt, wenn ich das glauben würde. Nun ist es aber so, ich habe Christus erlebt. Also wir müssen keine Christen machen, Menschen müssen Jesus selbst erleben. Und dazu können wir verhelfen. Und dazu dient uns dieses Wort, das der Herr uns heute Morgen gibt. Wo hält sich Jesus auf? Menschen müssen Jesus begegnen. Das war die Frage der Jünger des Johannes. Wo hältst du dich auf? Wo ist dir zu begegnen? Und da gibt es drei klassische Begegnungsorte. Das eine ist das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Und deshalb ist die Verkündigung und auch das Bibellesen und selbst jegliche Schriftenmission sinnvoll. Ich habe eine Zeit lang gegen das Traktateverteilen gewettert, weil ich dachte, das ist doch so überflüssig und so sinnlos und so nervig. Die Statistik der AJH sagt aus, dass auf, also AJH-Aktion in jedes Haus, das sind die, die halt in jeden Haushalt eine christliche Schrift hineintragen wollen. Eine Statistik von vor ein paar Jahren, die sagte, auf 100.000 verteilte Schriften, da kommen ein, zwei positive Resonanzen. Jetzt denkt man, ja, das ist ja vernichtend, was soll der Quatsch? Aber ihr Lieben, bei den 100.000 Schriften, da geht es nur um ein paar läppische Papierzettel. Und wenn von 100.000 läppischen Papierzetteln zwei Leute zum Glauben kommen, dann hat sich das wahrhaftig gelohnt. Ja, also ich bin noch immer nicht der große Traktatverteiler, aber es ist sinnvoll. Und wer das auf dem Herzen hat, der soll es nur ja tun. Das zweite ist, Jesus begegnet uns genau hier. Er begegnet uns in der Gemeinde. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gottesdienst ist und muss ein Erlebnis sein. Eine Begegnungsstätte mit dem lebendigen Gott. Ja, Christus ist in der Gemeinde zu erleben. Nun ist es nicht ganz einfach, Leute in die Gemeinschaft zu bekommen. Und wir müssen überlegen, was dem im Wege steht. Die Art der Einladenden, die Art der Einladung, der Ort, an dem wir uns versammeln, die Uhrzeit oder auch der Stil, in dem wir uns versammeln. Wir wollen ja einladen, komm und sieh. Was machen wir, wenn Menschen sich weigern, Bibel zu lesen und auch nicht in unsere schöne Gemeinde kommen wollen? Das ist gar nicht so sehr das Problem. Es gibt einen dritten Begegnungsort. Einen Ort, wo Menschen Gott erleben können. Und dieser Ort, diese Begegnungsstätte, die sind wir selbst. Und Paulus ermutigt uns, er sagt, wisst ihr nicht, und damit meint er die Gemeinde, aber auch den einzelnen Christen, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? In euch wohnt der Herr der Welt. Das gehört zu eurer Identität. Und es ist vom Übel, dass uns der Blick auf diese Identität, die wir in Christus haben, so oft verstellt ist. Warum hoffnungslos? Warum mutlos? In dir wohnt der Herr der Welt. Freilich in sehr schwachen und mangelhaften Gefäßen. Wohin laden wir Menschen ein, wenn sie nicht in die Gemeinschaft kommen möchten? Wir könnten sie beispielsweise zu uns selbst einladen. Niemand hindert uns. Ihr seid eine Begegnungsstätte Gottes. Ich habe einen lieben, geistlichen und verrückten Kollegen in Magdeburg. Und wir haben in Magdeburg zwei Pastoren, Prediger, einen ordentlichen Gemeindepastor und einen Verrückten. Und der Verrückte, Also ihr, die ihr mich kennt, ihr wisst, wie ich das meine, der ist super. Aber der Verrückte ist der Einzige in unserem Verband, in unserer Region, der Taufen produziert. Nein, durch den Gott Taufen produziert. Und mein gesitteter, strukturierter, ordentlicher Vorgesetzter aus Dessau, der sagt, ja, wenn du den anrufen willst, den darfst du immer erst am Nachmittag anrufen. Der schläft morgens immer. Der muss sich dann erholen, weil der ist da, wo die Menschen sind. Der ist tatsächlich, man muss sehr für ihn beten, weil das auch wirklich gefährlich ist, der ist nachts mit jungen Menschen in Magdeburg unterwegs. Bei dem gehen die Leute ein und aus. Der telefoniert durch die Gegend, sucht von überall Möbel her für irgendwelche jungen Leute und ist hier und er ist da. Und er wirkt, also lasst es euch sagen, er wirkt kein bisschen pastoral. Aber er ist der Einzige, durch den Gott Taufen produziert. Und das musste auch irgendwann mein Vorgesetzter einsehen und er hat gesagt, ihr Lieben, lasst ihn, um Himmels Willen, lasst ihn. Er ist da, wo die Menschen sind. Wo also können wir Menschen hin einladen? Zu uns selbst. Und da gibt es überhaupt kein Hindernis. Komm und sieh. Christus lädt ein. Wohin lädt er denn ein? Wohin hat er damals eingeladen? Christus ging in die Synagogen, um zu lehren, um zu predigen. Aber dort hat er überwiegend Feindschaft geerntet. Seine hauptsächliche Methode war die Freundschaft, die Nähe zu dem Einzelnen. Und nicht zuletzt deswegen nannte man ihn den Freund der Fresser und Weinsäufer, den Freund der Zöllner und der Sünder. Komm, komm zu mir, ich lade dich ein. Das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Gott hat uns in die Nähe der Menschen gesetzt. Und dazu muss man allerdings sagen, wir müssen nicht jedermann gewinnen. Wir können nicht jedermann gewinnen und wir müssen auch nicht jedermann gewinnen. Und auch das wird in unserem Text deutlich. Jesus fragt die Menschen, was sucht ihr? Ja, das ist die Frage, was sucht ihr? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, wir predigen Christus als gekreuzigt. Ja, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das ist so. Jenen aber den Berufenen oder uns den Berufenen, aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nicht immer liegt der Fehler bei uns. Und das sollte uns nicht davon abhalten, das Evangelium zu verkünden. Komm und sieh. Was sollen die Menschen sehen? Was sollen die Menschen sehen, wenn ich sie in meine Nähe einlade? Wir haben ja da oft Hemmungen. Was sollen die Menschen an uns sehen? Sollen sie tadellose Übermenschen sehen? Sollen sie moralische Instanzen sehen? Haben wir Hemmungen, weil unser Leben nicht das Wahre ist? Weil wir nicht so großartig sind? Genau aus diesen Gründen hat Gott Israel erwählt, als ein Modell. Er sagt, Israel, du bist eigentlich jämmerlich und erbärmlich. Und genau deshalb habe ich dich gewählt. Und wenn wir die Geschichte Israels lesen, da begegnet uns kein großartiges Israel. Da begegnet uns aber ein großartiger Gott in all dem Scheitern Israels. Gerade in all dem Scheitern Israels. Und genau deshalb hat Gott uns erwählt. Wir haben so oft Hemmungen. Jeder von euch hat ein gewaltiges Potenzial in sich. Wir haben genau das, was diese Welt braucht. Und wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht zu sagen, komm und sieh, weil was werden sie sehen? Da haben wir Angst. Aber da sind nicht viele hohe, nicht viele edle, die Gott erwählt hat. Wir müssen nicht sein. Wir müssen nichts darstellen. Hier diese Jünger, als sie dann den Simon holten. Glaubt ihr, die haben sich nur eine Sekunde gefragt, wie sie selber wirken oder aussehen oder dastehen? Die haben Jesus erlebt, die haben sich rumgedreht, haben keine Selbstanalyse gemacht, sondern haben gesagt, Simon, komm und sieh, wir haben den Messias gefunden. Na, die haben nicht über sich nachgedacht. Wir müssen nichts darstellen, nur eines müssen wir, und das ist einfach mit Christus leben. Mit Christus leben. Was, wenn Menschen meine Sünde, meine Verzweiflung, meine Kämpfe sehen? Was ist denn dann? Na, dann werden sie eben auch sehen, was es heißt, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Aus der Tiefe, dieses Psalmwort, rufe ich zu dir, und der Herr hört und er handelt. Das werden sie dann erleben. Und ich finde, das ist ein gutes Erlebnis. Wenn sie meine Sünde sehen, meine Verzweiflung, dann erleben sie eben auch den Beistand des lebendigen Gottes. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Dann werden sie eben erleben, was es heißt. Sind meine Sünden rot wie Blut, weiß wie Schnee, sollen sie werden. Was Schöneres können sie doch gar nicht erleben. Dann werden sie erleben, was es heißt, wer ist, o Gott, wie du, der die Sünde vergibt. Notfalls werden sie eben die Wahrheit des Wortes Gottes erleben, die uns im Timotheusbrief begegnet. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich ja selbst nicht verleugnen. Es geht nicht um uns. Es geht überhaupt nicht um uns. Es geht um den einen lebendigen Gott. Und da gibt es kein Hindernis. Was sollen die Menschen sehen? Ist es uns noch klar, dass die Menschen Christus sehen sollen und nicht uns? Lasst uns einfach als Christen authentisch leben, und zu authentisch komme ich gleich auch nochmal. Und hier liegt das eigentliche Problem. Wir haben ein Stück weit verlernt, was es bedeutet, mit Christus zu leben. Wir haben eine christliche Kultur. Ich bin der typische Konservative, CDU-Wähler. Was habe ich mich aufgeregt über den Untergang des christlichen Abendlandes? Aber auf der anderen Seite, wo erleben wir denn Erweckung? Im christlichen Abendland? Christliche Kultur ersetzt die lebendige Beziehung. Und mittlerweile bin ich kein Pegida-Fan mehr und freue mich nicht über oder trauere nicht mehr dem Untergang des christlichen Abendlandes nach. Denn die christliche Kultur ersetzt allzu oft die lebendige Beziehung zu Christus. Wie viele Eltern haben ihre Kinder für den Glauben verloren, weil sie Kultur, und sei es christliche Kultur, aufdrücken wollten? Wie viele Eltern haben ihre Kinder für Christus verloren, weil sie durch christliche Werke, Evangelisationsarbeit und so weiter ohne Ende gestresst waren? Hätten sie doch lieber mit Christus gelebt. Und was bedeutet das, Leben mit Christus? Komm und sieh, komm einfach in mein Leben und sieh, ich lebe mit Christus. Es bedeutet, Liebe üben. Ich habe vor einigen Wochen ziemlich viel Stress gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich käme zu kurz. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich verliere irgendwie was. Und dann hat Christus mir klar gemacht, Markus, bleib doch ganz cool. Es geht dir doch nichts verloren. Für dich ist doch gesorgt. Mach du mein Ding und ich sorge für dich. Es geht dir nichts verloren. Das war eine schöne Erkenntnis. Wir können Liebe üben. Wir können verschenken, weil für uns gesorgt ist. Wir können lieben, nicht weil wir so super sind. Wir können geben, nicht weil wir so super sind. Wir können geben und wir können lieben, weil wir unendlich geborgen sind. Du kommst nicht zu kurz. Es gibt ein wunderschönes Lied von Kay Gorn, glaube ich. Da singt sie das, es geht nichts verloren. Nein, es geht nichts verloren. Wo du liebst, geht nichts verloren. Du bist geborgen. Liebe üben. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr Liebe habt. Woran sollen sie das noch erkennen? Wie lebe ich noch mit Christus? Das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch, das bedeutet nicht in erster Linie, dass wir das so erklären, dass der Inhalt der Schrift nicht wiederzuerkennen ist, sondern das Wort wurde Fleisch bedeutet, es wird greifbar, es wird erlebbar. Menschen verstehen nicht das Wort Gottes, sondern sie sehen, dass es funktioniert. Und das ist die Herausforderung, Leben mit dem Wort Gottes. Und als drittes, was meine Christusbeziehung ausmacht oder überhaupt die Christusbeziehung ausmacht, das ist das Leben im Glauben. Leben mit dem Unsichtbaren, Leben nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Als ich von den Baptisten wegging, da hat mich der Friedbert Neser angerufen. X-mal angerufen, hat gesagt, ich soll noch mal überlegen. Und ich war dann in so einer Warteschlaufe, Warteliste. Und da konnte man eigentlich nur ein Jahr draufbleiben. Und dann war ich schon 4 drauf. Und ich war immer noch nicht gestrichen. Und dann rief er wieder an. Und dann sagt er, Mensch, du hast ja eine komische Biografie. Ja, erst ungläubig, also mit 21 zum Glauben gekommen. Dann freies Missionswerk. Dann ordentlicher Bappi-Pastor. Dann auf einmal landeskirchliche Gemeinschaft. Und da habe ich ihm gesagt, du, ich habe mir nie Pläne gemacht. Ja, ich habe immer gesucht, wo will Gott mich hinhaben? Ja, und dann führt Gott. Das ist Leben im Glauben, Leben im Vertrauen auf den Unsichtbaren, Leben nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Leben mit dem, der das Unsichtbare ruft, als wäre es da und es ist da. Das ist Leben im Glauben. Es ist gut, wenn wir eine hohe Moral haben. Aber es gibt auch ungläubige Moralisten. Das ist nicht unser Wiedererkennungswert. Unser Wiedererkennungsmerkmal ist das Leben im Glauben. Und dazu sind wir gerufen. Aber das sind lauter Dinge, die wir als Christen sowieso tun müssten. Oder was als Christ sowieso unser Lebensstil sein müsste. Das sind die Dinge, die das christliche Leben ausmachen. Und deshalb ist im evangelistischen Dienst auch da das Joch Jesu sanft und seine Last leicht. Weil er möchte gar nicht zusätzlich, er möchte, dass wir das tun, so leben, wie wir als Christen sowieso leben oder leben sollten. Und hier gilt es, keine Hemmungen zu haben, sondern echt zu sein. Und dieses Wort authentisch sein, das ist so überstrapaziert. Was meinen wir denn mit authentisch sein? Wisst ihr, was der Durchschnittschrist unter authentisch versteht? Darunter versteht er nur ja nicht zu fromm auftreten. Darunter versteht er nur ja kein Anstoß zu sein. Darunter versteht er sich selbst als Sünder darzustellen, der überhaupt nichts zu bringen hat. Und ja, komm und sieh, was will man denn da noch sehen? Ja, ich bin authentisch. Ich gammel genauso vom Fernseher ab wie jeder andere. Und ja, zu manch unschönes Ding. Ja, wenn das authentisch ist, ja, darf man gar nicht drüber nachdenken, es ist gar nicht authentisch. Wir müssen uns mal bewusst machen, was wir in Christus sind, was wir in Christus haben, was wir in Christus sind, das ist authentisch. Wisst ihr, wie ich bin, wenn ich authentisch bin? Heute Morgen laufe ich leicht bekleidet und sehr schlecht singend den Herrn lobend durch mein Wohnzimmer. Das ist authentisch. Ja, authentisch leben. Wahnsinn. Ich habe den Eindruck, dass über dieser Christenheit eine Glocke der Unfreiheit hängt. Ja? Also entschuldigt, ihr tut alle gar nicht das, was ihr eigentlich wollt und wie ihr eigentlich lebt. Na, also euch, ich will euch nicht zu nahe treten, na, aber bin ich ja jetzt doch, aber egal. Wir tun es ja gar nicht. Wir sagen authentisch, aber was ist denn authentisch? Ja, mich verbiegen, damit der Heide keinen Unterschied mehr zwischen sich und mir sieht? Ist das authentisch? Nein, das ist nicht authentisch, das ist großer Quatsch. Ja. Authentisch sein. Hier gilt es tatsächlich, keine Hemmungen zu haben. Also mein geliebter Heide, ja, ich bin der komische christliche Lieder singt Und das von ganzem Herzen. Und das auch noch verkehrt. Aber von ganzem Herzen. Ja, mein lieber Heide, so ein Mensch bin ich. Ich bin der, der komische christliche Lieder singt. Und deinetwegen höre ich damit auch nicht auf. So, und zweitens bin ich der, der angeblich komische Dinge mit jemandem Unsichtbaren erlebt und diese auch erzählt. Und deinetwegen höre ich auch nicht auf damit. Das ist authentisch. Ja, ich bin der, der ständig betet und der es einfach nicht lassen kann. Es gibt christliche Kreise, da wird wegen drei nichtgläubigen Menschen, die anwesend sind, nicht gebetet. Ja, weil man die nicht verschrecken will oder was. Jesus sagt, komm und sieh. Was bitteschön möchtest du sehen, wenn nichts mehr da ist, was man sehen könnte? Ja, also Wahnsinn. Ja, der bin ich. Ich bin der, der kein Selbstvertrauen ausstrahlt, dafür aber ein überwältigendes Gottesvertrauen. Genau. Und ich bin komisch und ich verstecke es nicht. Denn dafür bin ich auf der anderen Seite, und das sage ich jetzt als Beispiel, nicht um mich zu glorifizieren. Ja, ich bin so komisch und ich verstecke es nicht. Denn dafür bin ich auch der, der lieben kann. Dafür bin ich auch der, der durch Christus Ausstrahlung hat. Dafür bin ich auch der, dessen Leben komischerweise immer wieder funktioniert. Der, der komischerweise immer fröhlich ist, obwohl die äußeren Umstände gar nicht so sind. Dafür bin ich aber der, der, obwohl vieles daneben geht, immer wieder zum Frieden findet. Ich bin der, der nicht nachtragend ist und der ständig auch vergebungsbereit ist. Und ich bin der, der nicht ständig an seiner Selbstverwirklichung feilt. Ja, Amen, das bin ich. Ja. Und das ist die Identität. Und da kann man sagen, komm und sieh. Wenn ich mir die Mühe zu geben, gar nicht so zu sein, wie ich bin, sondern lieber wieder so zu sein, wie ich vor meiner Bekehrung war, dann gibt es nichts zu sehen. Authentisch, da kriege ich, ja. So sollen uns die Menschen kennen. Narren für Christus, aber gesegnete, echte, authentische und fröhliche Narren für Christus. Und ich könnte euch von meinem Kollegen in Magdeburg erzählen, aber man darf ja nicht über noch anwesend lebende Leute, also kommt dann irgendwann mal in der späteren Biografie. Aber ich habe einen Freund, den ihr nie kennenlernt und deshalb kann ich das so sagen. Ich habe einen Freund, der gewinnt so viele Menschen für Christus, wie ich es selten erlebe. Und der Mann ist eine Bombe. Der ist bei der BVA in Berlin, hat eine sehr gute Stellung. Man glaubt es gar nicht, wie Gott sich zu ihm stellt. Da kommen viele Menschen zum Glauben und man kann es gar nicht fassen. Der hat zum Beispiel einen Kontakt gehabt mit einer Frau, die ihm komisch vorkam. Und dann hat er gedacht, die wäre besessen, weil die ja so komisch war. Und dann hat er in der Bibel geguckt, wie Jesus mit solchen Leuten umgeht. Und dann hat er gesehen, Jesus sagt, fahr aus. Hat er gedacht, gut, das ist die Methode. Ja. Dann hat er natürlich nicht die Freimütigkeit gehabt, hat wochenlang innerlich gekämpft. Ja. Er wollte das immer an dieser Frau anbringen, ja, weil er dachte, doch, die wäre doch. Und dann hat er über Wochen, Monate innerlich immer gekämpft und dann hat er eines Tages mit ihr telefoniert, sie hat ihm was erzählt, er hat gar nicht zugehört, weil er ja innerlich unter dieser Anspannung stand, ja. Er hat die ganze Zeit gesagt, soll ich nicht, ne, ich müsste jetzt sagen, ne. Und die Frau erzählt irgendwas und er sagt mitten ohne, völlig ohne jeden Zusammenhang und sagt ins Telefon, fahr aus. Stille, Stille im Telefon. Einige Sekunden später, ups, was war das denn, sagt die Frau. Ihr Lieben, die Frau ist in der Gemeinde gelandet. Ja, die Frau ist in der Gemeinde gelandet, muss man sich mal vorstellen. Ja. Völlig verrückt, muss man nicht nachmachen. Ja. Aber so läuft es, Narren für Christus. Derselbe hat im Großraumbüro, hat er seine Gitarre genommen und hat christliche Lieder gesungen. Auf einmal stand sein Chef neben ihm und sagte, Herr Apostel, ich habe den Eindruck, Sie lassen sich sehr leicht ablenken. Das Resultat der Geschichte war nicht seine Entlassung, sondern das Resultat der Geschichte war, dass er auf einer Weihnachtsfeier christliche Lieder vortragen durfte, inklusive Chef. Das sind Sachen, die kann man nicht machen. Ja, man darf das nicht nachmachen, aber das ist authentisch. Ja. Und auch beruflich, Gott stellt sich zu seinen Kindern. Es läuft klasse. Ich habe vor einiger Zeit in Quedlinburg auf der Intensivstation jemanden besucht und wollte über ihn beten. Und dann weigerten sich aber die Schwestern rauszugehen, weil die hatten da halt lebenswichtige Dinge zu tun. Ja. Und da habe ich, so beten und so und segnen und um Heilung zu beten, ist ja schwierig, nicht, wenn da so Leute rumspringen. Ja, was soll ich tun? Ich habe es dann doch getan mit weichen Knien. Bin dann gegangen und dann kommt die Schwester hinterher gerannt und sagt, halt, können Sie nicht über alle anderen auch beten? Denn in dem Moment, wo Sie gebetet haben, sind alle Werte, der Mann war also an zig verschiedenen Maschinen angeschlossen, der sagt, in dem Moment, wo Sie gebetet haben, sind alle Werte auf normal gegangen. Können Sie nicht über die anderen auch noch beten? Ja. Nicht diese Schwester, eine andere Schwester ist die Woche drauf in den Gottesdienst gekommen. Ja. Aber mit weichen Knien, ja, gezittert mit weichen Knien, mich zum Faxen und Narren gemacht, die hat gedacht, der hat sie nicht alle, als ich da um Heilung gebetet habe. Ja. Das ist identisch. Das ist authentisch, nicht identisch. Das ist unsere Identität. Ja, so sollten uns die Leute kennen. Narren für Christus, aber gesegnete und fröhliche Narren. Und zum Schluss, das, was der Apostel Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft, die, in der wir jetzt leben, diese Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und dahin kann ich einladen, komm und sieh, erlebe diese lebendige Gemeinschaft. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Herr segne euch und uns und mich. Amen.